Die Quidditch-Weltmeisterschaft. Ihre neu erworbenen Schätze an sich geklammert, folgten sie Mr. Weasley den laternenbeschienenen Weg entlang in den Wald. Dem Lärm nachzuschließen waren Tausende auf den Beinen. Sie hörten ihr Lachen und Rufen und gelegentlich wehte Gesang an ihre Ohren. Die fiebrige Erregung war höchst ansteckend. Harry konnte nicht aufhören zu grinsen. 20 Minuten lang gingen sie durch den Wald, laut redend und scherzend, bis sie endlich auf der anderen Seite zwischen den Bäumen hervortraten und sich im Schatten eines gigantischen Stadions fanden. Obwohl Harry nur einen kleinen Teil der riesigen goldenen Mauer sah, die das Spielfeld einfasste, war ihm klar, dass ins Innere des Stadions bequem 10 Kathedralen gepasst hätten. 100.000 Plätze, sagte Mr. Weasley, als er Harrys schwer beeindruckte Miene sah. Eine Spezialistengruppe von 500 Ministeriumsleuten hat das ganze Jahr über daran gearbeitet. Auf jedem Quadratzentimeter ein Muggel-Abwehrzauber. Jedes Mal, wenn Muggel im letzten Jahr auch nur hier in die Nähe kam, fielen ihm plötzlich dringende Verabredungen ein und sie mussten schleunigst fort. Besser für sie, setzte er munter hinzu und führte sie zum nächstgelegenen Eingang, an dem sie schon einen Schwarm lärmender Zauberer und Hexen versammelt hatte. Erstklassige Plätze, sagte die Ministeriumshexe am Eingang, als sie ihre Karten kontrollierte. Ehrenloge, gleich die Treppe rauf, Arthur, bis es nicht mehr höher geht. Die Treppen ins Stadion waren mit Läufern in sattem Purpurrot ausgelegt. Sie stiegen mit den anderen aus dem Schwarm der Wartenden nach oben, die sich jedoch allmählich mal nach rechts, mal links in den Türen zu den Tribünen verloren. Mr. Weasley und die Seinen gingen weiter, bis sie schließlich das Ende der Treppe erreichten und in eine kleine Loge traten. Sie bildete den höchsten Punkt des Stadions und lag genau in der Mitte zwischen den goldenen Torstangen. Etwa 20 rot-goldene Stühle waren hier in 2 Reihen aufgestellt. Und Harry, der den Weasleys in die erste Reihe folgte, sah hinunter auf ein Schauspiel, wie er es noch nie erlebt hatte. 100.000 Hexen und Zauberer nahmen ihre Plätze auf den Sitzen ein, die sich Reihe um Reihe entlang des ovalen Spielfelds emporrankten. Die Szene war in ein geheimnisvolles goldenes Licht getaucht, das aus dem Stadion selbst zu kommen schien. Von hoch oben, wo sie saßen, schien das Feld glatt und weich wie Samt. An den Enden des Feldes standen je 3 Pfosten, auf denen in 20 Meter Höhe die Torringe angebracht waren. Ihnen direkt gegenüber, fast auf Harrys Augenhöhe, befand sich eine gigantische schwarze Tafel. Goldene Schriftzeichen huschten über sie hinweg, als würde die Hand eines unsichtbaren Riesen darüber krakeln und die Schrift dann wieder abwischen. Harry sah eine Weile zu und stellte fest, dass die Tafel Werbesprüche über das Stadion blitzen ließ. Der Bulle, ein Besen für die ganze Familie, sicher, zuverlässig und mit eingebautem Diebstahlschutzsummer. Mrs. Scowers magischer Allzweckreiniger, kein Fleck, kein Scheck. Besenknechts, Sonntagsstart, Zaubermode, London, Paris, Hogsmeade. Harry wandte sich mit Mühe von der Tafel ab, um nachzusehen, wer mit ihnen zusammen in der Loge saß. Noch war niemand da. Nur ein winziges Geschöpf hockte auf dem zweitletzten Platz am Ende der hinteren Reihe. Das Wesen mit so kurzen Beinen, dass sie steif aus dem Sitzpolster ragten, trug ein Geschirrtuch wie eine Toga um den Körper geschlungen und hatte das Gesicht in den Händen verborgen. Doch diese langen, fledermausähnlichen Ohren kamen ihm merkwürdig bekannt vor. »Dobby«, sagte Harry ungläubig. Das kleine Wesen sah auf und spreizte die Finger, durch die hindurch Harry riesige braune Augen und eine Nase in Form und Größe einer Tomate erkennen konnte. Es war nicht Dobby. Es war allerdings unverkennbar ein Hauself, wie Harrys Freund Dobby es gewesen war. Harry hatte Dobby aus den Händen seiner Besitzer, der Familie Malfoy, befreit.
»Haben Sie mich gerade Dobby genannt, Sir?«
piepste der Elf neugierig zwischen den Fingern hindurch. Seine Stimme war noch höher als die Dobbys, ein leises, zittriges Piepsen, und Harry vermutete, auch wenn es bei Hauselfen schwer zu sagen war, dass er diesmal wohl eine Elfe vor sich hatte. Auch Ron und Hermine drehten sich jetzt neugierig um. Zwar hatten sie von Harry viel über Dobby gehört, doch gesehen hatten sie ihn noch nie. Selbst Mr. Weasley wandte sich interessiert um.
Oh, Verzeihung, ich habe dich eben mit jemandem verwechselt, den ich kenne.
Aber kennen tue ich Dobby auch, Sir,
piepste die Elfe.
Sie hielt die Hände vors Gesicht, als würde das Licht sie blenden, obwohl die Ehrenloge nur schwach erleuchtet war.
Mein Name ist Winky, Sir. Und Sie, Sir?
Ihre dunkelbraunen Augen verweilten auf Harrys Narbe und weiteten sich zur Größe von Platztellern.
Sie müssen Harry Potter sein.
Ja, der bin ich, sagte Harry.
Aber Dobby spricht immer und immer von Ihnen, Sir,
sagte sie und ließ von Ehrfurcht ergriffen die Hände sinken. Wie geht es ihm? Wie bekommt ihm die Freiheit?
Oh, Sir, bei aller Wertschätzung, Sir, aber es ist nicht sicher, ob Sie Dobby einen Gefallen getan haben, Sir, als Sie ihn befreit haben.
Warum? Sagte Harry bestürzt. Was fehlt ihm denn?
Die Freiheit steigt Dobby zu Kopf, Sir. Hat zu hohe Ansprüche, Sir. Findet keine Stelle, Sir.
Warum nicht? Winky senkte die Stimme um eine halbe Oktave und flüsterte.
Er will für seine Arbeit bezahlt werden, Sir.
Bezahlt? Warum? Warum sollte er nicht bezahlt werden? Winky schien diese Vorstellung geradezu Entsetzen einzujagen, und ihre Finger schlossen sich wieder, so dass ihr Gesicht nun halb verborgen war.
Hauselfen werden nicht bezahlt, Sir,
sagte sie mit ersticktem Piepsen.
Nein, nein, nein! Ich sag zu Dobby, sag ich, such dir eine nette Familie und bleib dort. Dobby will jetzt auf einmal das süße Leben genießen, Sir. Und das bekommt einem Haushelfen nicht gut. Du treibst dich überall rum, Dobby, sag ich. Und am Ende wirst du noch ins Amt zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe zitiert, wie ein dahergelaufener Kobold.
Nun, es wird allmählich Zeit, dass er ein wenig Spaß hat.
Hauselfen sollten keinen Spaß haben, Harry Potter,
stieß Winky energisch hinter der Hand hervor.
Hauselfen tun, was man ihnen befiehlt. So weit oben mag ich gar nicht sitzen, Harry Potter.
Sie warf einen Blick zur Brüstung der Loge und würgte.
Mein Meister schickt mich zur Ehrenloge und ich gehe, Sir.
Warum hat er dich hier hochgeschickt, wenn er weiß, dass dir die Höhe nicht bekommt?
Meister, Meister will, dass ich ihm einen Platz besetze. Harry Potter, er hat so viel zu tun,
sagte Winky und nickte zu dem freien Platz neben sich.
Winky würde am liebsten wieder im Zelt vom Meister sein, Harry Potter. Aber Winky tut, was man ihr befiehlt. Winky ist eine gute Haushilfe.
Sie warf einen weiteren furchtsamen Blick zur Brüstung und verbarg dann erneut ihre Augen. Harry wandte sich den anderen zu.
»Das ist also eine Haushilfe?« murmelte Ron. »Komische Kreaturen, oder?«
»Dobby war noch komischer«, sagte Harry trocken.
Ron zog sein Omniglas hervor und spähte hinunter in die Menge auf der anderen Seite des Stadions.
»Abgefahren!« rief er und drehte am Wiederholungsknopf.
»Ich kann diesen Opa da unten noch einmal in der Nase bohren lassen!« »Und noch einmal! Und noch einmal!«
Hermine blätterte unterdessen eifrig durch ihr samtgebundenes, mit Trotteln geschmücktes Programmheft. »Vor dem Spiel zeigen die Mannschaftsmaskottchen ihr Können«, las sie laut.
»Das lohnt sich immer«, sagte Mr. Weasley. »Die Nationalmannschaften bringen nämlich Geschöpfe aus ihren Ländern mit, die vor dem Spiel eine kleine Show einlegen.«
Im Lauf der nächsten halben Stunde füllte sich die Loge allmählich. Mr. Weasley war ständig damit beschäftigt, offenbar sehr wichtigen Zauberern die Hand zu schütteln. Auch Percy sprang jedes Mal auf, sodass es schien, als versuchte er, sich auf einen Igel zu setzen. Als Cornelius Fudge, der Zaubereiminister, persönlich hereintrat, verbeugte sich Percy so tief, dass seine Brille zu Boden fiel und zerbrach. Höchst verlegen reparierte er sie mit dem Zauberstab. Danach blieb er sitzen und warf Harry, den Cornelius Fudge wie einen alten Freund begrüßte, neidische Blicke zu. Die beiden kannten sich, und Fudge schüttelte Harry väterlich die Hand, fragte, wie es ihm gehe, und stellte ihm die Zauberer in seine Begleitung vor.
»Harry Potter, wissen Sie?«
verkündete er dem bulgarischen Minister, der einen prächtigen, goldbestickten Umhang aus schwarzem Samt trug und kein Wort Englisch zu verstehen schien.
»Harry Potter, Sie wissen doch, wer er ist. Der Junge, der, du weißt schon, wen überlebte. Gewiss kennen Sie ihn.
Plötzlich bemerkte der bulgarische Zauberer Harrys Narbe und deutete unter lautem Geschnatter mit dem Finger auf sie.
»Wusste doch, wir schaffen es«, sagte Fudge entnervt zu Harry gewandt. »Ich bin kein großer Sprachgenie, für so etwas brauche ich Barty Crouch. Ah, seine Hauselfe besetzt ihm einen Platz, war auch nötig. Diese bulgarischen Mistkerle haben versucht, sich die besten Plätze allesamt unter den Nagel zu reißen.«
»Ah, und hier kommt Lucius!«
Harry, Ron und Hermine wirbelten herum. Zu den drei noch freien Plätzen in der zweiten Reihe direkt hinter Mr. Weasley drängten sich die alten Besitzer von Dobby, dem Haushelfen, Lucius Malfoy, sein Sohn Draco und eine Frau, die, wie Harry vermutete, Dracos Mutter sein musste. Harry und Draco Malfoy waren seit ihrer ersten Reise nach Hogwarts verfeindet. Draco, ein blasser Junge mit spitzem Gesicht und weißblondem Haar, hatte große Ähnlichkeit mit seinem Vater. Auch seine Mutter war blond. Groß und schlank, wie sie war, wäre sie hübsch gewesen, wenn sie nicht ein Gesicht gemacht hätte, als hätte sie einen üblen Geruch in der Nase.
»Ah, Fudge«,
sagte Mr. Malfoy und streckte dem Zaubereiminister die Hand entgegen.
»Wie geht's? Ich glaube, meine Frau Narcissa kennen Sie noch nicht. Und unseren Sohn Draco?«
»Angenehm, angenehm«, sagte Fudge lächelnd und verbeugte sich vor Mrs. Malfoy. »Darf ich Ihnen Mr. Oblansk vorstellen, oder Oberlongs, Mr. Nun ja, er ist der bulgarische Zaubereiminister, und er versteht ohnehin kein Wort von dem, was ich sage, also egal. Und mal sehen wir noch, Sie kennen Arthur Weasley, nehme ich an?«
Einen Moment lang herrschte äußerste Spannung. Mr. Weasley und Malfoy musterten sich gegenseitig, und Harry stand noch lebhaft vor Augen, was passiert war, als sie sich das letzte Mal begegnet waren. Es war in der Buchhandlung Flourish and Bloods gewesen, und die beiden hatten sich am Ende geprügelt. Mr. Malfoys kalte, graue Augen schweiften über Mr. Weasley und dann die Sitzreihe entlang.
»Meine Güte, Arthur«, sagte er leise, »was mussten Sie denn verkaufen, um Plätze in der Ehrenloge zu bekommen? Ihr Haus hätte sicher nicht genug gebracht.«
Fudge, der nicht zugehört hatte, sagte,
»Lucius hat soeben eine sehr großzügige Spende für das St. Mungo-Hospital für magische Krankheiten und Verletzungen gegeben, Arthur. Er ist mein Gast heute.«
»Wie schön«, sagte Mr. Weasley mit angespanntem Lächeln.
Mr. Malfoys Augen waren zu Hermine zurückgekehrt, die leicht rosa anlief, doch seinem Blick entschlossen standhielt. Harry wusste genau, warum Mr. Malfoy die Lippen schürzte. Die Malfoys brüsteten sich damit, Reinblüter zu sein. Das hieß, sie hielten jeden, der von Muggeln abstammte, wie zum Beispiel Hermine, für zweitklassig. Unter den Augen des Zaubereiministers jedoch wagte Mr. Malfoy es nicht, etwas zu sagen. Er nickte Mr. Weasley herablassend zu und ging weiter die Reihe entlang zu seinem Platz. Draco warf Harry, Ron und Hermine einen verächtlichen Blick zu und ließ sich zwischen Mutter und Vater nieder.
»Schleimiges Pack«, murmelte Ron, und die drei Freunde wandten sich wieder dem Spielfeld zu.
In diesem Augenblick platzte Ludo Backman in die Loge.
»Alle bereit!« rief er, und sein rundes Gesicht strahlte wie ein großer, erhitzter Edamer.
»Minister, sind Sie bereit?«
»Von mir aus können Sie loslegen«, sagte Fudge gut gelaunt.
Ludo zückte seinen Zauberstab, richtete ihn gegen die eigene Kehle und sagte,
»Sonorus!«
Dann erhob er die Stimme über die Wolke aus Lärm, die das ausverkaufte Stadion erfüllte. Seine Stimme hallte über dem Publikum wider und dröhnte in jede Ritze der Tribünen.
»Meine Damen und Herren, willkommen! Willkommen zum Endspiel der 422. Quidditch-Weltmeisterschaft!«
Die Zuschauer kreischten und klatschten. Tausende von Flaggen wehten und die vielstimmig und falsch gesungenen Nationalhymnen steigerten den Trubel noch. Auf der riesigen Tafel gegenüber wurde der letzte Werbespruch gelöscht. Bertibotsbohnen aller Geschmacksrichtungen, russisch Roulette für ihre Zunge. Und nun erschien in flammender Schrift Bulgarien 0, Irland 0.
Und jetzt möchte ich Ihnen ohne weiteres Brimborium unsere Gäste vorstellen, die bulgarischen Mannschaftsmaskottchen.
Die rechte Kurve des Stadions, ein einziger scharlachroter Block, gab dröhnend und juchzend seine Freude kund.
»Was die wohl mitgebracht haben«, sagte Mr. Weasley und beugte sich über die Brüstung.
»Ah!« Auf einmal riss er sich die Brille von der Nase und putzte sie eilendst an seinem Polunder.
»Vila!
Was sind Wieler? 100 Wieler glitten nun hinaus über das Spielfeld und beantworteten Harrys Frage. Wieler waren Frauen. Die schönsten Frauen, die Harry je gesehen hatte. Nur, dass sie nicht, das war unmöglich, wirkliche Menschen sein konnten. Harry versuchte einen Moment lang mit wirrem Kopf zu enträtseln, was sie denn sonst sein konnten. Was konnte ihre Haut so mondhell schimmern lassen? Was konnte ihr weiß-goldenes Haar so wehen lassen, wo es doch windstill war? Doch dann setzte die Musik ein, und Harry war es gleich, ob sie menschlich waren oder nicht. In Wahrheit war ihm nun alles egal. Die Wieler hatten zu tanzen begonnen. Und in Harrys Kopf, von allem Störenden leergefegt, herrschte die reine Seligkeit. Das einzig Wichtige auf der Welt war, dass er unverwandt die Wieler betrachtete. Denn wenn sie aufhörten zu tanzen, würden schreckliche Dinge geschehen. Und während die Wieler immer schneller tanzten, begannen wilde, unausgegorene Gedanken durch Harrys benommenen Kopf zu jagen. Er wollte etwas sehr Beeindruckendes tun, und zwar auf der Stelle. Von der Loge aus ins Stadion sprengen schien ihm eine gute Idee. Doch würde es genügen? »Harry, was zum Teufel tust du da?« hörte er Hermines Stimme von ganz, ganz fern. Die Musik verstummte. Harry blinzelte. Er stand aufrecht, mit einem Bein auf der Brüstung der Loge. Neben ihm war Ron in einer Haltung erstarrt, als ob er gleich von einem Sprungbrett hüpfen wollte. Wütende Rufe erfüllten das Stadion. Und Harry fand das richtig. Natürlich war er für Bulgarien, und er fragte sich verschwommen, warum eine große grüne Rosette an seine Brust gepinnt war. Ron unterdessen zerpfriemelte geistesabwesend die Kleeblätter auf seinem Hut. Mr. Weasley beugte sich mit einem milden Lächeln zu Ron hinüber und zog ihm den Hut aus den Händen.
»Den brauchst du noch sicher, sobald Irland seinen Auftritt hat.«
sagte Ron und starrte mit offenem Mund die Wieler an, die sich nun an einer Seite des Spielfelds aufgestellt hatten. Hermine ließ ein lautes hören. Sie hob den Arm und zog Harry zurück auf seinen Platz. »Also wirklich«, sagte sie.
»Und nun«, dröhnte Ludo Bergmans Stimme erneut, »heben Sie bitte alle Ihre Zauberstäbe in die Luft!« »Für die Maskottchen der irischen Nationalmannschaft!«
In diesem Augenblick schien ein großer, grün-goldener Komet ins Stadion zu rauschen. Er drehte eine Runde und teilte sich dann in zwei kleinere Kometen, die jeweils auf eine Torseite des Spielfelds zusausten. Ein Regenbogen spannte sich plötzlich über das Spielfeld und verband die beiden Lichtkugeln. Die Menge rief »Oh« und »Ah« wie bei einem Feuerwerk. Nun verblasste der Regenbogen, die Lichtkugeln flogen aufeinander zu, verschmolzen und bildeten ein großes, schimmerndes Kleeblatt, das in den Himmel stieg und über die Tribünen hinwegschwirrte. Eine Art goldener Regen schien sich daraus zu ergießen.
»Klasse!« rief Ron,
als das Kleeblatt über ihre Köpfe rauschte und schwere Goldmünzen auf sie herunterregnen ließ, die über Köpfe und Sitze kullerten. Harry spähte in die Höhe und erkannte, dass das Kleeblatt in Wahrheit aus tausenden kleiner Männchen mit roten Schürzen bestand, von denen jedes eine winzige grün und rot leuchtende Laterne hielt.
»Leprechauns, irische Kobolde«, rief Mr. Weasley durch den tosenden Beifall der Menge, in der viele noch immer hektisch unter ihren Sitzen und in den Gängen nach den Goldmünzen stöberten.
»Bitte sehr«, rief Ron glücklich und drückte Harry eine Faust voll Goldmünzen in die Hand. »Für das Omniglas. Jetzt musst du mir doch ein Weihnachtsgeschenk kaufen, Harry.« Das große Kleeblatt löste sich auf, die Leprechauns schwebten hinunter auf das Feld und ließen sich mit gekreuzten Beinen gegenüber den Wieler nieder, um sich das Spiel anzusehen.
»Und jetzt, meine Damen und Herren, ein herzliches Willkommen für die bulgarische Quidditch-Nationalmannschaft. Ich sage nur Dimitrov.«
Eine in Scharlachrot gekleidete Gestalt auf einem Besen, die so schnell flog, dass sie nur verschwommen zu sehen war, schoss aus einer Luke weit unten hinaus aufs Spielfeld und wilder Applaus der bulgarischen Anhänger brandete auf.
»Ivanova!«
Eine scharlachrot gewandete Spielerin sauste ins Stadion.
»Zokrav, Levski, Volkanov, Volkov und Krumm!«
»Das ist er!« rief Ron und folgte Krumm mit seinem Omniglas. Rasch stellte Harry sein eigenes Glas scharf. Viktor Krumm war schlank, dunkelhaarig und fahlgesichtig, hatte eine lange, krumme Nase und dichte, schwarze Augenbrauen.
Er sah aus wie ein übergroßer Raubvogel. Es war kaum zu glauben, dass er erst 18 war.
Und jetzt begrüßen Sie bitte herzlich die irische Quidditch-Nationalmannschaft. Ich stelle vor, Connolly, Ryan, Troy, Mullet, Moran, Quigley und Lynch.
7 nur verschwommen wahrzunehmende grüne Gestalten rasten auf das Spielfeld. Harry drehte einen kleinen Knopf an dem Omniglas und verlangsamte, was sich vor ihm abspielte, so dass er das Wort Feuerblitz auf dem Besen jedes Spielers erkennen konnte, die ihre Namenszüge in Silber auf den Rücken gestickt trugen.
Und hier, aus dem fernen Ägypten, unser Schiedsrichter, der hoch angesehene Vorstandszauberer des internationalen Quidditch-Verbandes, Hassan Mustafa.
Ein kleiner, hagerer Zauberer, vollkommen kahlköpfig, doch mit einem Schnurrbart, der dem Onkel Vernons Konkurrenz gemacht hätte, in einem nichts als goldenen, zum Stadion passenden Umhang, schritt aufs Spielfeld hinaus. Eine silberne Pfeife ragte unter seinem Schnurrbart hervor, und er trug eine große Holzkiste unter dem einen, seinen Besen unter dem anderen Arm. Harry drehte den Geschwindigkeitsknopf an seinem Glas zurück auf normal und sah gespannt zu, wie Mustafa seinen Besen bestieg und die Kiste mit dem Fuß aufklappte. 4 Bälle schossen in die Luft. Der scharlachrote Quaffle, die beiden schwarzen Klatscher und Harry sah ihn nur einen kurzen Moment lang, denn er verschwand rasend schnell, den winzigen, geflügelten, goldenen Schnatz. Mit einem gellenden Pfiff rauschte Mustafa den Bällen nach in die Höhe.
»Los geht's! Mullet am All, Treu, Mohren, Dümmetropf wieder, Mullet, Treu, Levski, Mohren!«
Es war ein Quidditch-Spiel, wie Harry es noch nie gesehen hatte. Er drückte das Omniglas so fest an die Augen, dass die Fassung in seine Nasenwurzel schnitt. Die Spieler waren unglaublich schnell. Die Jäger warfen sich den Quaffel so rasch zu, dass Bergman nur Zeit blieb, ihren Namen zu nennen. Harry stellte den Knopf an der rechten Seite des Omniglases auf langsam und sah sofort alles in Zeitlupe. Purpurn glitzernde Buchstaben glitten nun über die Linsen, während das Toben der Menge gegen seine Trommelfelle pochte. Falkenkopfangriff las er, während die 3 irischen Jäger dicht nebeneinander dahinschwebten, Treu in der Mitte ein wenig vor Mullet und Moran im Angriff auf die Bulgaren. Porskopf-Täuschung flammte als nächstes auf, als Treu so tat, als wolle er mit dem Quaffel in die Höhe schießen und damit die bulgarische Jägerin Ivanova ablenken, dann jedoch den Quaffel auf Mohren fallen ließ. Einer der bulgarischen Treiber, Volkov, hieb knallhart mit seinem kleinen Stock gegen einen vorbeifliegenden Klatscher und trieb ihn auf Mohrens Flugbahn. Mohren duckte sich, um den Klatscher auszuweichen, und ließ den Quaffel fallen. Levski, der unter ihr herflog, fing ihn auf.
»Treu trifft!«
donnerte Bergman und das Stadion erzitterte unter dem rasenden Applaus und den Jubelschreien.
10-0 für Irland!
Was? Rief Harry und sah mit seinem Omniglas verwirrt umher. Aber Levski hat doch den Quaffel. Harry, wenn du nicht in normaler Geschwindigkeit zuschaust, kriegst du nichts mit, rief Hermine, die mit schlackernden Armen umhertanzte, während Troy eine Ehrenrunde um das Stadion drehte. Rasch blickte Harry über den Rand seines Omniglases und sah, dass die Leprechauns, die am Spielfeldrand gesessen hatten, alle aufgesprungen waren und jetzt erneut das große, glitzernde Kleeblatt bildeten. Von der anderen Seite des Feldes her sahen ihnen die Wieler schmollend zu. Schon wurde weitergespielt. Und Harry, der sich über sich selbst ärgerte, drehte den Geschwindigkeitsknopf auf normal zurück. Harry wusste genug über Quidditch, um zu erkennen, dass die irischen Jäger erste Sahne waren. Das Team fügte sich nahtlos zusammen. Und angesichts ihres Stellungsspiels konnte man meinen, sie könnten gegenseitig ihre Gedanken lesen. Die Rosette auf Harrys Brust piepste ständig ihren Namen. Troy, Mullet, Moran. Innerhalb von 10 Minuten traf Irland noch 2-mal und baute seine Führung auf 30-0 aus, was bei den grün gekleideten Fans eine wahre Springflut aus Jubelschreien und Händeklatschen auslöste. Das Spiel wurde noch schneller, doch auch härter. Volkov und Volkanov, die bulgarischen Treiber, schmetterten die Klatscher mit aller Kraft gegen die irischen Jäger und waren schon im Begriff, deren beste Züge zu vereiteln. 2-mal waren sie gezwungen, sich zu zerstreuen, und dann gelang es Ivanova schließlich, die irischen Reihen zu durchbrechen, dem Hüter Ryan auszuweichen und das erste Tor für Bulgarien zu schießen.
»Finger in die Ohren!« bellte Mr. Weasley, als die Wieler ihren Freudentanz begannen.
Harry drückte auch noch die Augen zu. Er wollte einen klaren Kopf für das Spiel behalten. Nach ein paar Sekunden wagte er einen Blick auf das Spielfeld. Die Wieler hatten aufgehört zu tanzen
und Bulgarien war wieder im Besitz des Quaffels.
Dimitrov, Levski, Dimitrov, Ivanova, oh, kann ich Damlor sagen, donnerte Bergman.
100.000 Zauberer und Hexen stöhnten auf, als die beiden Sucher Krumm und Lynch von oben mitten durch die Reihe der Jäger stürzten, so schnell, dass es aussah, als wären sie ohne Fallschirm aus dem Flugzeug gesprungen. Harry folgte ihrem Sturzflug mit seinem Omniglas und versuchte, den Schnatz zu erspähen.
»Die knallen noch auf die Erde!« kreischte Hermine neben Harry.
Sie hatte beinahe recht. In der allerletzten Sekunde zog sich Viktor Krumm aus dem Sturzflug und schwirrte spiralförmig in die Höhe. Lynch jedoch krachte mit einem dumpfen Aufschlag, der im ganzen Stadion zu hören war, auf das Feld. Ein markerschütterndes Stöhnen stieg aus den irischen Reihen auf.
»Idiot!« ächzte Mr. Weasley. »Krumm hat geblufft!« »Auszahlt!« rief Bergman. »Die Medienmagier laufen aufs Spielfeld, um Ada Lynch zu verarzten.«
»Ist schon okay, ist nur reingerasselt«, sagte Charlie beruhigend zu Ginny, die mit schreckenstarrem Blick über der Brüstung hing. »Genau das, was Krumm wollte, natürlich.«
Hastig drückte Harry die Wiederholungs- und die Kommentartaste an seinem Omniglas, drehte am Geschwindigkeitsknopf und hielt sich das Glas wieder vor die Augen. Er sah noch einmal in Zeitlupe Krumm und Lynch im Sturzflug. »Wronski-Bluff«, gefährliche Falle für den Sucher, sagte die leuchtende Purpurschrift auf der Linse. Er sah Krumms in höchster Konzentration verzerrtes Gesicht, als er sich im letzten Moment aus dem Sturzflug herauszog, während Lynch die Platte machte, und er begriff, Krumm hatte den Schnatz überhaupt nicht gesehen. Er wollte nur, dass Lynch ihm auf den Leim ging. So hatte Harry noch nie jemanden fliegen sehen. Fast schien es, als benutzte Krumm gar keinen Besen. Er bewegte sich so behende durch die Luft, als ob er nichts zum Fliegen brauchte und schwerelos wäre. Harry stellte sein Omniglas wieder auf normal und die Schärfe auf Krumm ein. Hoch über Lynch, den die Medimagier gerade mit einem Becher Zaubertrank aufpäppelten, drehte er seine Kreise. Harry beobachtete Krumms Gesicht noch genauer und konnte sehen, wie seine dunklen Augen über den Boden in 30 Meter Tiefe huschten. Er nutzte die Zeit, bis Lynch wieder auf dem Besen war, um in aller Ruhe nach dem Schnatz zu suchen. Endlich kam Lynch unter lauten Jubelschreien der grün gekleideten Anhänger wieder auf die Beine, bestieg seinen Feuerblitz und stieß sich vom Boden ab. Seine Auferstehung schien Irland frischen Mut zu geben. Als Mustafa seine Pfeife trillern ließ, legten die Jäger los mit einer Gewandtheit, die alles in den Schatten stellte, was Harry je gesehen hatte. Nach 15 Minuten schnellen und furiosen Spiels war Irland mit 10 weiteren Toren davongezogen. Die Iren führten jetzt mit 130-10 Punkten und das Spiel wurde allmählich härter. Als Mallet wieder einmal in Richtung Tor schoss, den Quaffel fest unter den Arm geklemmt, flog der bulgarische Hüter Zokraf hinaus, um sie abzublocken. Was immer auch geschah, es war so rasch vorbei, dass Harry nichts mitbekam. Doch ein Wutschrei von den irischen Zuschauern und Mustafas langer, schriller Pfiff machten ihm klar, dass ein Foul passiert war.
»Und Mustafa knüpft sich den bulgarischen Hüter vor wegen Schrammens, übermäßiger Einsatz der Ellbogen«, teilte Bergman dem aufgeheizten Publikum mit. »Und ja, es gibt einen Freiwurf für Irland.«
Die Leprechauns, die wie ein Schwarm glitzernder Hornissen wütend in die Luft gestiegen waren, als Mallet gefoult wurde, flitzten zusammen und bildeten die Wörter »Ha, ha, ha«. Die Wieler auf der anderen Seite des Feldes sprangen hoch, warfen zornig das Haar in den Nacken und begannen wieder zu tanzen. Wie auf Zuruf steckten sich die Weasley-Jungen und Harry sofort die Finger in die Ohren. Doch Hermine, der die Wieler Schnuppe waren, zupfte einen Augenblick später an Harrys Ärmel. Er wandte sich um und sie zog ihm ungeduldig die Finger aus den Ohren.
»Sieh dir mal den Schiedsrichter an«, sagte sie kichernd.
Harry sah hinunter aufs Feld. Hassan Mustafa war direkt vor den tanzenden Wieler gelandet und gebärdete sich tatsächlich sehr merkwürdig. Erregt ließ er seine Muskeln spielen und strich sich über den Schnurrbart.
»Also, so jeder dit«, sagte Ludo Bergmann, klang dabei jedoch höchst belustigt. »Jemand muss den Schiedsrichter ohrfeigen, bitte!«
Ein Medimagier, der selbst die Finger in den Ohren hatte, kam über das Feld gerannt und kickte Mustafa scharf gegen das Schienbein. Mustafa schien wieder zu sich zu kommen. Harry, das Omniglas auf der Nase, erkannte, dass er äußerst verlegen dreinsah und die Wieler anschrie, die aufgehört hatten zu tanzen und rebellisch gestikulierten.
»Und wenn ich mich nicht sehr irre, versucht Mustafa tatsächlich, die bulgarischen Mannschaftsmaskottchen vor Platz zu schicken«, ertönte Bergmans Stimme. »Nun, so etwas haben wir noch nie gesehen. Oh, 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 das könnte ganz böse enden.«
In der Tat. Die bulgarischen Treiber Volkov und Vulkanov landeten zu beiden Seiten Mostafas und begannen erzürnt mit ihm zu streiten. Sie gestikulierten in Richtung der Leprechauns, die inzwischen die Wörter »He, he, he« bildeten. Mostafa jedoch ließ sich von den Argumenten der Bulgaren nicht beeindrucken. Er stieß mit dem Finger in die Luft, eine deutliche Anweisung für die Bulgaren, sich wieder davon zu machen, und als sie sich weigerten, ließ er zwei kurze, gellende Pfiffe ertönen.
»Zwei Freiwürfe für Irland«, rief Backman,
und die bulgarischen Zuschauer heulten vor Wut.
»Und Volkov und Vulkanov sollten jetzt lieber wieder ihre Besen besteigen. Ja, da fliegen sie wieder! Und treu rot den Quaffel!«
Im Stadion brodelte es jetzt. Und die Spieler kämpften so erbittert, wie sie es noch nie erlebt hatten. Die Treiber auf beiden Seiten ließen keine Gnade walten. Vor allem Volkov und Vulkanov schwangen so heftig ihre Stöcke, als wäre es ihnen gleich, ob Mensch oder Klatscher getroffen wurde. Dimitrov schoss direkt auf Moran zu, die den Quaffel hatte, und schlug sie fast von ihrem Besen.
»Foul!«
rührten die irischen Fans mit einer Stimme und erhoben sich zu einer riesigen grünen Welle.
»Foul!«
echote Ludo Backmans magisch kraftvoll verstärkte Stimme.
»Dimitrov häutet Moran, stößt absichtlich mit ihr zusammen und das gibt einen weiteren Freiwurf. Ja, da kommt der Schaden, da kommt der Pfiff!«
Die Leprechauns waren erneut in die Höhe geschossen und diesmal bildeten sie eine riesige Hand, die eine sehr wüste Geste zu den Wieler hinmachte. Bei diesem Anblick verloren die Wieler die Beherrschung. Sie stürzten über das Feld und bewarfen die Leprechauns mit, wie es schien, Händen voll Feuer. Harry, der das ganze Geschehen durch sein Omniglas beobachtete, stellte fest, dass die Wieler nun überhaupt nicht mehr schön aussahen. Im Gegenteil, ihre Gesichter waren in die Länge gezogen zu scharfen Vogelköpfen mit grausamen Schnäbeln und nun brachen auch noch lange, schuppige Flügel aus ihren Schultern hervor.
»Und deshalb, Jungs«, rief Mr. Weasley durch den aufbrausenden Lärm der Menge, »solltet ihr nie allein nach Schönheit gehen.«
Ministeriumszauberer strömten nun auf das Feld, um die Wieler und die Leprechauns zu trennen, doch mit wenig Erfolg. Unterdessen war die offene Schlacht auf dem Feld nichts gegen das, was in der Luft vor sich ging. Harry, das Omniglas an die Augen gepresst, konnte dem Geschehen kaum folgen, denn der Quaffel wechselte den Besitzer mit der Geschwindigkeit einer Gewehrkugel.
»Levski, Dimitrov!« »Moran, treu! Mallet, Ivanova wieder, Moran! Moran, Moran, mach den rein!«
Doch der Jubel der irischen Fans ging fast unter in den Schreien der Wieler, den Expressionen aus den Zauberstäben der Ministeriumsmagier und den wütenden Rufen der Bulgaren. Das Spiel ging sofort weiter. Levski hatte jetzt den Quaffel, dann Dimitrov. Der irische Treiber Quickly hieb mit aller Kraft gegen einen vorbeifliegenden Klatscher und Krumm, der sich nicht rechtzeitig geduckt hatte, wurde mit voller Wucht ins Gesicht getroffen. Ein ohrenbetäubendes Stöhnen stieg von der Menge unten herauf. Krumms Nase schien platt. Überall war Blut. Doch Hassan Mostafa pfiff nicht. Er war gerade abgelenkt und Harry konnte ihm deshalb keinen Vorwurf machen. Eine Wieler hatte ihm einen Feuerball entgegengeschleudert und seinen Besenschweif in Flammen gesetzt. »Jemand muss doch sehen, dass Krumm verletzt ist«, dachte Harry. Eigentlich war er für Irland. Doch Krumm war der aufregendste Spieler auf dem Feld. Ron ging es offenbar genauso.
»Auszeit! Nun mach schon, er kann doch nicht spielen, so wie er aussieht!«
»Schau dir Lynch an«, rief Harry. Der irische Sucher war plötzlich in den Sturzflug gegangen und Harry war sich ziemlich sicher, dass dies kein Wronski-Bluff war. Hier ging es um den Sieg.
»Er hat den Sturz gesehen! Er hat ihn gesehen! Sieh mal, wie er loslegt!«
Die Hälfte des Publikums schien erkannt zu haben, was geschah. Die irischen Anhänger erhoben sich in einer einzigen großen grünen Woge und feuerten ihren Sucher an. Doch Krumm war ihm auf den Fersen. Wie er sehen konnte, wo er hinflog, war Harry schleierhaft. Hinter ihm spritzte Blut durch die Luft. Doch jetzt holte er Lynch ein und wieder stürzten sich die beiden in die Tiefe.
»Die krachen noch aufs Feld!« kreischte Hermine. »Tun sie nicht!« polterte Ron. »Lynch schon!« rief Harry.
Und er hatte recht. Zum zweiten Mal schlug Lynch mit enormer Wucht auf die Erde und sofort trampelte eine Meute wütender Wieler über ihn hinweg.
»Der Schnatz! Wo ist der Schnatz?«
brüllte ein paar Plätze weiter Charlie.
»Er hat ihn! Krumm hat ihn! Das Spiel ist aus!« rief Harry.
Krumm, dessen roter Umhang vor Blut glänzte, stieg elegant in die Höhe mit ausgestreckter Faust, in der es golden schimmerte. Die Anzeigetafel ließ Bulgarien 160, Irland 170 in die Menge leuchten, die offenbar noch nicht begriffen hatte, was geschehen war. Dann ganz allmählich, als würde ein Jumbojet zum Start anlaufen, begannen die irischen Fans immer lauter zu poltern und die Spannung löste sich in Freudenschreien auf.
Irland gewinnt, rief Backman, der offenbar wie die Iren vom plötzlichen Ende des Spiels überrascht worden war. Krumm holt den Schatz, aber Irland gewinnt. Mein Gott, ich glaub, keiner von uns hätte das erwartet.
Warum zum Teufel hat er den Schnatz gefangen? Brüllte Ron, der vor Freude in die Luft sprang und mit den Händen über dem Kopf Beifall klatschte. Dieser Idiot hat das Spiel beendet, als Irland 160 Punkte Vorsprung hatte.
Er wusste, dass sie ihn nie aufholen würden, rief ihm Harry ebenfalls laut klatschend durch den Lärm hindurch zu. Die irischen Jäger waren einfach zu gut. Er wollte das Spiel beenden, wie es ihm passte, und das ist alles.
Er war sehr tapfer, nicht wahr? Sagte Hermine und beugte sich über die Brüstung, um Krumm landen zu sehen.
Ein Schwarm von Medi-Magiern blies die immer noch ineinander verbissenen Leprechauns und Wieler beiseite und bahnte sich einen Weg zu Krumm.
Er sieht fürchterlich zermatscht aus.
Harry hob erneut das Omniglas an die Augen. Es war schwer auszumachen, was dort unten geschah, weil die Leprechauns ganz verrückt über das ganze Spielfeld sausten, doch eben noch konnte er Krumm zwischen den Medi-Magiern erkennen. Verdrießlicher denn je wollte er es partout nicht zulassen, dass sie ihn flickten. Seine Mannschaftskameraden standen kopfschüttelnd und niedergeschlagen um ihn herum. Nicht weit davon entfernt tanzten die irischen Spieler schadenfroh unter einem Regen aus Gold, den ihre Maskottchen niedergehen ließen. Flaggen wehten im ganzen Stadion, aus allen Himmelsrichtungen dudelte die irische Nationalhymne. Die Wieler schrumpften jetzt wieder zu ihrer üblichen schönen Gestalt. Doch sahen sie nun bedrückt und elend aus.
»Ja, ja, wir haben mutiger gekämpft«, sagte eine traurige Stimme hinter Harry.
Er drehte sich um. Es war der bulgarische Zaubereiminister.
»Sie sprechen ja Englisch«, sagte Fatsch empört. »Und ich habe den ganzen Tag lang den Kasper für Sie gemacht.«
»Ja, ja, es war jedenfalls sehr lustig«, sagte der bulgarische Minister achselzuckend.
Und während die irischen Spieler begleitet von ihren Maskottchen eine Ehrenrunde drehen, wird der Quidditch-Weltmeisterschaftspokal in die Ehrenloge gebracht, donnerte Backman.
Harry wurde jäh von einem gleißend weißen Licht geblendet. Die Ehrenloge lag in magischer Helle da, sodass unten auf den Tribünen alle sehen konnten, was geschah. Er blinzelte zum Eingang hin und sah zwei keuchende Zauberer einen riesigen goldenen Pokal in die Loge tragen und ihn Cornelis Fudge aushändigen. Fudge schien immer noch sauer, weil er den ganzen Tag sinnloserweise die Zeichensprache verwendet hatte.
»Bitte einen ganz herzlichen Beifall für die edlen Verlierer, Bulgarien!« rief Backman.
Und die Treppe hoch in die Loge kamen die sieben geschlagenen bulgarischen Spieler. Die Menge klatschte anerkennend Beifall. Harry sah Tausende von Omnigläsern zur Loge herüberblitzen und blinken. Einer nach dem anderen gingen die Bulgaren durch die Sitzreihen und Backman rief laut den Namen eines jeden Spielers, während sie ihrem Minister und dann Fatsch die Hand schüttelten. Krumm, der letzte in der Schlange, sah völlig geplättet aus. Zwei Veilchen blühten prächtig auf seinem blutunterlaufenen Gesicht. Immer noch hielt er den Schnatz in der Hand. Harry fiel auf, dass er sich auf festem Grund weit unsicherer bewegte als in der Luft. Er watschelte ein wenig und ließ unverkennbar die Schultern hängen. Doch als Krumms Name ausgerufen wurde, schenkte ihm das ganze Stadion ein tosendes, ohrenzerfetzendes Brüllen. Und dann kam das irische Team. Moran und Connolly stützten Aidan Lynch. Seit dem zweiten Sturz schien er ein wenig weggetreten und die Augen sahen merkwürdigerweise in verschiedene Richtungen. Doch grinste er glücklich, als Troy und Quigley den Pokal in die Höhe hoben und die Menge unten donnernd ihre Anerkennung kundtat. Harrys Hände waren vom vielen Klatschen schon taub. Endlich, als das irische Team die Loge verlassen hatte und eine weitere Besenrunde durch das Stadion drehte, Aidan Lynch machte den Sozius bei Connolly, die Arme fest um dessen Bauch geschlungen und immer noch leicht verwirrt grinsend, nun endlich richtete Backman den Zauberstab auf seine Kehle und murmelte,
»Quietus, darüber wird man noch in vielen Jahren reden. Eine wirklich unerwartete Wendung war das. Schade, dass es nicht länger gedauert hat. Ah ja, ich schulde euch, wie viel?«
Fred und George waren soeben über die Rückenlehnen ihrer Sitze gestolpert und standen nun breit grinsend und mit ausgestreckten Händen vor Ludo Backman.